Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Keine Rettungsaktion ist wie deine Rettungsaktion. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Was immer auch passiert, die Allianz ist für dich da. Persönlich, digital. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um eins der wichtigsten Themen für Rennradfahrer, nämlich den Kontaktpunkt zwischen Rennrad und Straße. Es geht um das schwarze Gold, die Rennradreifen. Und dafür habe ich zwei Reifenexperten hier aus der Redaktion mit dabei, nämlich den Moritz.
Hallo.
Und den Erik.
Hi, hi.
Und ihr habt in letzter Zeit oder im vergangenen 12 Monaten habt ihr einige Reifen unter die Räder genommen und im Test auf Herz und Nieren geprüft. Deswegen kennt ihr euch da super eigentlich aus, würde ich jetzt mal behaupten.
Natürlich, und wir träumen quasi von Reifen. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes.
Ihr esst geschnetzeltes Kautschuk zum Frühstück.
So schaut's aus.
Die Blasen an den Händen kommen tatsächlich vom Reifenwechsel,
ja. Ja, genau. Nicht etwa irgendwie vom Schaufeln oder sonst was. Deswegen gleich mal die ganz einfache Frage zum Anfang. Was muss denn ein guter Rennradreifen eigentlich können?
Alles.
Ja, alles, genau. Das ist tatsächlich die komplexe Antwort. Und vor allen Dingen sich eigentlich widersprechende Fähigkeiten mitbringen. Also er soll total leicht sein, weil er ist ja quasi oben außen am Laufrad, wo die rotierende Masse halt besonders wirkt. Also wenn eine Narbe schwer ist, ist es nicht so deutlich spürbar, wie wenn Felge oder Reifen halt schwer sind. Er soll also leicht sein. Dann soll er aber gleichzeitig natürlich mega Pannenschutz bieten. Und der kommt halt nun mal einfach darüber, dass man oder kann verstärkt werden, wenn man halt Material reinpackt. Also Pannenschutzeinlagen,
so eine Schutzschicht gegen Glas und Splitter und so.
Dann soll er aber gleichzeitig auch leicht rollen und das widerspricht dann auch wiederum so ein bisschen der Pannenschutzschicht. Also man kann den schon so bauen, dass da nichts durchkommt, aber dann rollt er halt auch nicht. Mhm. Und dann soll er gleichzeitig auch noch möglichst komfortabel sein und viel Grip bieten. Und ja, das ist halt eine komplexe Herausforderung.
Und am besten noch ein Leben lang halten.
Stimmt.
Das kommt noch dazu.
Ja. Also es sind wirklich irgendwie ja die eierlegende Wollmilchsau, die so ein Reifen irgendwie sein muss. Wir versuchen das mal von vorne aufzudröseln und zu ergründen. Es gibt ja schon von vornherein beim Rennrad schon auch verschiedene Arten vom Reifen. Da gibt es irgendwie so Reifen, die halt eine oder mehrere Sachen dieser Ansprüche, die du da genannt hast, Moritz, besonders gut können. Es gibt die Trainingsreifen, die dann vielleicht haltbarer sind und auch nicht so teuer, weil günstig haben wir gerade auch vergessen. Er sollte ja auch möglichst nicht zu teuer sein. Die sind vielleicht nicht ganz so teuer. Dann gibt es die Wettkampfreifen, die super gut rollen und super leicht sind, aber eben da bei dem Pannenschutz dann die Abstriche machen. Und ja, und dann, was gibt es noch so für Reifenarten?
Ja, du hast ja schon einige aufgezählt. Das Spannende dabei ist, dass eben Reifen ganz unterschiedlich zusammengesetzt werden können. Die bestehen eben aus natürlichen und synthetischen Kautschuken, aus festen und flüssigen Bestandteilen, das Ruße, Silika, Silane, Öle, Schwefel, Antioxidantien. Und die gibt es eben in ganz verschiedenen Qualitätsstufen. Und diese ganzen Bestandteile lassen sich dann eben in ganz unterschiedlichen Varianten und Quantität und Qualität eben zusammenfügen und dadurch entsteht dann eine Gummimischung. Und dann haben wir jetzt noch nicht mal über die Karkasse gesprochen, also das Gerüst, auf die diese Gummimischung dann aufgetragen wird. Und da hat man auch 1000 Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also mit sehr vielen Fäden, die dann eben dünn sind, oder mit weniger Fäden, die dann dafür aber dick. Und dann macht man da eine Pannenschutzeinlage rein, dünn oder dick, oder aus welchem Material ist die wiederum. Und dann hat man ja noch den Wulstkern. Das ist quasi dieser umlaufende, ja, früher war es auch Draht, bei den Drahtreifen, die man nicht falten
Deswegen
konnte.
Deswegen heißen die ja noch Drahtreifen, obwohl da in vielen gar kein Draht mehr drin ist.
Und also man hat da unglaublich viele Möglichkeiten und das kann man eben zusammenpacken, je nach Bedarf, was man halt will. Wie du gesagt hast, wenn ich jetzt einen extrem leicht laufenden Wettkampfreifen haben will, zum Beispiel Zeitfahrreifen, der soll vor allen Dingen einfach unfassbar geringen Widerstand, Rollwiderstand bieten, dann kann ich das machen, dann kann ich den daraufhin optimieren. Aber der wird halt wahrscheinlich, wenn man mit dem im Winter dann auf die Straße geht, ist der relativ schnell durch. Mhm. Im Gegenteil kann ich dann eben auch das genaue Gegenteil machen. Ich kann halt eben auch sagen, ich will jetzt den ultraresistenten Dauerläufer haben. Und der wird dann aber wahrscheinlich nicht so rollen. Und so haben sich eben diese verschiedenen Reifenkategorien herausgearbeitet oder herausgebildet. Eben der Wettkampfreifen, der Ganzjahresreifen, der Allround-Reifen und das eben in verschiedenen Preiskategorien. Und ja, das ist einfach unglaublich spannend. Deswegen machen wir ja auch gerne diese Tests, um dann zu vergleichen, welcher Reifen für welchen Fahrertypen vielleicht am besten funktioniert und ja, was man sich da ans Fahrrad holt. Weil, wie du eben im Eingangssatz gesagt hast, ist ja ganz entscheidend, der Reifen ist der einzige Kontaktpunkt zur Straße und
ist auch keine so große Auflagefläche, wo das Rad da die Straße berührt, muss man sagen. Das ist vielleicht
aber
so.
Es hängt verdammt viel davon ab. Also vor allem auch unterm Strich ja auch Leib und Leben.
Und man merkt ja auch wirklich deutliche Unterschiede, wenn man mal jetzt zwei verschiedene Reifen direkt hintereinander auf derselben kleinen 5 Kilometer Hausrunde vielleicht fährt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also mir war das früher nie so bewusst, dass da wirklich so krasse Unterschiede bestehen können, was das Handling, was das Fahrgefühl, was auch das, ich nenne es mal Sicherheitsgefühl anbelangt. Aber da wirklich einfach mal einen anderen Reifen aufzuziehen und dann 5 Minuten später dieselbe Straße wiederzufahren und du hast ein ganz anderes Erlebnis teilweise, wie du die Fahrt wahrnimmst.
Ich glaube, bevor wir jetzt mal so ein bisschen in unsere Erfahrungen und am Ende auch vielleicht Empfehlungen einsteigen, würde ich auch mal, Moritz, was du schon angefangen hast, mal so ein bisschen, machen wir mal so ein bisschen Lexikon auflösen, weil da sind auch viele Begriffe, Drahtreifen, Faltreifen, Schlauchreifen, Schlauchlos oder Tubeless-Reifen, dann gibt es da, du hast schon gesagt, den Wulstkern, es gibt die Karkasse, da gibt es eine TPI-Zahl, dann gibt es auch nochmal Reifengrößen, können wir vielleicht auch nochmal kurz anschneiden, was es da für Maß gibt, aber lass uns einmal ein bisschen aufdröseln, also was für Reifen gibt es? Es gibt den klassischen Rennradreifen, der manchmal Clincher heißt, manchmal Faltreifen, manchmal noch Drahtreifen, obwohl auch kein Draht mehr drin ist. Was zeichnet denn diesen klassischen Reifen? Fangen wir mal mit dem an. Was zeichnet den aus?
Naja, wie du gesagt hast, das ist halt der klassische vermeintliche Drahtreifen. Früher war Draht in der Seite, wodurch der auch nicht zusammengefaltet werden konnte. Das ist jetzt bei den höherwertigen Reifen nicht mehr so. Das gibt es bei günstigeren Reifen immer noch.
Ja, und da ist jetzt dann statt halt dem Draht so eine Kevlar-Schnur drin oder
ja,
so.
Ja, genau, der Wulstkern, genau. Und
ganz kurz,
also der heißt sich dadurch ein, der funktioniert mit dem Schlauch. Also ein Schlauch wird eingelegt zwischen Felge und eben der Reifen, wird quasi drüber gestülpt und dann wird der Schlauch aufgepumpt und dadurch entsteht dann eben der Reifen in seiner Form und der wird dann halt auf der Straße gefahren. Das ist das System.
Jetzt die Quizfrage, also ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage euch mal, warum heißt der auch manchmal Clincher? Woher kommt dieser Ausdruck? Könnt ihr das beantworten? Ich glaube, ich kann es, deswegen grinse ich hier schon ein bisschen, das sehen die anderen nicht.
Also ich würde es mal versuchen und würde sagen, das hat was mit diesem, dass der sich quasi links und rechts so einhängt unter der Felge. Also so habe ich es immer in meinem Kopf.
Das heißt also so klitschen heißt irgendwie so einrasten, ja, ist genau. Und da die Felge, die hat, kennt ihr ja jeder, der so eine Felge anguckt, da sind die Felgenwände an der Seite und da ist dann oben nochmal so, ja, gehen die nochmal so nach innen und da hakt sich dieser Felgen Wulst dann so ein, der Wulstkern und deswegen sagt man auch manchmal, im Englischen heißt es dann ein Clincher-Reifen und im durch vom Englischen durchmischten Marketing-Sprech mancher Reifenhersteller heißt dann der Faltreifen dann auch mal Clincher-Reifen. Und das ist der Begriff, also wenn ihr euch der über den Weg läuft, das ist quasi der klassische Rennradreifen, der auch mit dem Schlauch gefahren wird. Auch nochmal vielleicht ganz interessant, Mantel sagen viele Leute noch, denen ich draußen begegne, für den Fahrradmechaniker, bei dem ich mal gearbeitet hatte, hat immer gesagt, wenn jemand einen Mantel wollte, hat er gesagt, ja, dann gehen sie zum Herrenausstatter, wir haben Reifen. Also Mantel ist, oder Decke sagen viele auch.
Ja, aber kann man ja auch sagen, ist ja nicht falsch im eigentlichen
Sinne. Solange der andere versteht, was gemeint ist, ist das auch total okay. Aber es ist einfach klassisch, es ist ein Reifen.
Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, du hast jetzt den Clincher erwähnt und ich habe es eben erklärt, das nächste wäre ja dann der Schlauchreifen, der den Schlauch eingenäht hat. Also da ist quasi der Reifen, der ist nicht nach unten hin offen, sage ich mal, sondern der ist halt quasi einmal komplett geschlossen.
Und wie so ein Gartenschlauch fast, ja.
Ja, wie so ein Gartenschlauch, genau. Und in dieses Gebilde ist dann der Schlauch eingenäht und da gibt es dann eben nicht die Felge, so wie die gerade beschriebene Clincher-Felge mit den hochgehenden Felgenflanken und diesen umlaufenden quasi Widerhaken, sondern das ist nur so leicht nach oben gewölbte Felge, auf die dann der Reifen samt eingenähtem Schlauch aufgeklebt wird. Also da ist auch das Ventil, kommt quasi aus dem Reifen raus, der eingenähte Schlauch, da kommt dann aus dem Reifen, kommt das Ventil raus, wird dann durch die Felge durchgesteckt und dann alles aufgeklebt. Das ist das ganz klassische System, was vor allen Dingen die Profis noch heute mehrheitlich fahren. Da ist jetzt in den letzten Monaten was ins Rollen gekommen. Also vor allen Dingen
ins Rollen.
in die Wortwitzkasse. Ja. Also der Profisport, traditionell Schlauchreifendomäne, da entwickelt sich was hin, tatsächlich zu Clincher bzw. Tubeless. Aber das ist eigentlich das ganz klassische System. Vorteil angeblich, du hast einen geringeren Rollwiderstand, angeblich, was jetzt neuere Messungen nicht mehr bestätigen, vor allen Dingen mit modernen Tubeless-Systemen, das Tubeless nochmal deutlich schneller. Aber wenn du einen Platten hast, dann ist dieser Reifen halt eben aufgeklebt auf der Felge, der rutscht nicht zur Seite, der fällt nicht ab. In der Regel und man kann halt damit noch weiter rollen, bis irgendwo der Mechaniker steht oder das Teamfahrzeug
allerdings
gut
ist
anhalten
dann,
kann.
Oder ja, Erik?
Ich wollte nur sagen, du sagst gerade Teamfahrzeug. Ich bin mal mit einem Bekannten trainieren gefahren, der hatte Schlauchreifen drauf und hatte irgendwann einen Platten. Und hatte dann irgendwie, stand dann da und kannst halt dann nicht einfach so mal, ja gut, dann wechsle ich halt den Schlauch, wie das halt beim normalen Clincher geht, sondern du müsstest dann theoretisch den Kleber abtragen, müsstest neuen Kleber auftragen, einen neuen Reifen aufkleben. Das machst du natürlich nicht so einfach am Straßenrand, geschweige denn, dass du das ganze Material dabei hast. Der musste dann tatsächlich seine Freundin anrufen, die dann mit dem Auto kam und ihm ein Ersatzlaufrad gebracht hat, damit wir weiterfahren konnten.
Also er musste den Materialwagen anrufen.
Aber das ist tatsächlich auch der Grund. Es gibt ja Fans dieses Systems und das ist natürlich auch absolut legitim. Und ich bin selbst natürlich auch schon gefahren. Es fühlt sich natürlich auch geschmeidig und schön an. Aber es bietet eben im Alltag gewisse Herausforderungen. Und das
sehr
ist auch der Grund, weswegen es einfach nicht so stark verbreitet ist wie andere Systeme. Und das, lange Rede, kurzer Sinn, ist auch wiederum der Grund, warum wir das nicht testen, weil das halt ein viel zu geringer Anteil unserer Leserinnen und Leser nutzt. Und an dieser Stelle die Entschuldigung an die Fangemeinde quasi des Schlauchreifens, dass das bei uns so wenig stattfindet. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass die anderen Systeme erstens weiter verbreitet sind, das zeigen unsere Leserumfragen, aber auch sinnvoller.
Sorry, und ihr zwei.
Hast du jetzt gesagt.
Aber dann ist das ja die perfekte Überleitung zu dem System, was jetzt quasi sich weiter immer mehr verbreitet, auch bei Rennradfahrern, nämlich das ist quasi das, was sich Tubeless nennt, schlauchlos übersetzt, aber es wird eigentlich im Deutschen auch meistens Tubeless genannt oder da wurde dieser englische Begriff einfach übernommen. So, was ist da jetzt der Knackpunkt von diesem System? Also anscheinend kein Schlauch mehr, oder?
Sagt ja der Name, ne? Kein Schlauch.
Ja.
Kann das funktionieren? Ja, kann es, muss aber nicht zwangsweise. Also das ist tatsächlich, ich glaube, unsere letzte Leserbefragung hat sogar ergeben, dass 12% unserer Leser schon Tubeless fahren. Das waren vor ein paar Jahren noch 6%. Also dieser Anteil nimmt tatsächlich zu, Schritt für Schritt. Also das Prinzip ist quasi ganz einfach, du brauchst keinen Schlauch, du brauchst einfach nur den Reifen oder den Mantel oder die Decke, wie du es auch immer nennen möchtest.
Genau, der Reifen selbst hält die Luft.
Die Reifen selber sind aber ein bisschen anders als die Reifen, die man bei einem Clincher fahren würde. Sie sind ein bisschen anders aufgearbeitet. Gerade an der Seitenwand ein bisschen verstärkt, damit sie sich in der Felge möglichst luftdicht reinsetzen und dann nichts mehr rauslassen. Und dann wird das ganze System mit Dichtmilch befüllt. Kommt immer darauf an, wie viel man da reinmacht und welche Dichtmilch man nutzt. Aber meistens sind das so zwischen 40 und 60 Milliliter. Kann man dann meistens der Dichtmilch entnehmen. Und das hat halt den Vorteil, du hast keinen Schlauch. Das heißt, es entsteht keine Walkarbeit zwischen Schlauch und Reifen. Das heißt, der Reifen rollt einfach besser. Du hast durch die Dichtmilch den Vorteil, wenn du dir mal einen kleinen Platten fährst, kann diese Milch, da sind so kleine Partikel drin, die wird dann durch das Loch rausgedrückt und dichtet im besten Fall schon beim Fahren wieder ab. Also, dass du wirklich nur einen ganz minimalen Verlust hast. Das ist aber natürlich alles in der Einrichtung, in der Montage ein bisschen aufwendiger. Das kann auch schnell mal in eine Sauerei ausarten, wenn man es zu Hause auf Mamas Wohnzimmerteppich macht. Also das sollte man wirklich nicht, also am besten in der Garage oder in der Werkstatt machen oder im Keller.
Zu dem Tubeless, da können wir auch, glaube, da würde ich sagen, da lohnt es sich nachher nochmal unsere Erfahrung zu schildern, denn ich glaube, wir haben alle schon damit teilweise gute, teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht und das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt, weswegen das System vielleicht noch nicht weiter verbreitet ist, dass es eben, es gibt Licht und Schatten bei diesem Thema.
Auf jeden Fall.
Aber okay, um nochmal zu rekapitulieren, wir haben die klassischen Drahtreifen, Faltreifen, Clincher, wie man sie nennen möchte, da ist der Schlauch drin, den legt man rein, dann haben wir die Schlauchreifen, die eigentlich nur noch die Profis fahren, wo der Schlauch eingenäht ist und der ganze Reifen plus Schlauch aufgeklebt wird auf die Felge und dann haben wir noch die Tubeless-Reifen, wo eigentlich die ähnlich wie ein Clincher oder die fast wie ein Clincher aussehen eigentlich genauso, kann man im bloßen Auge wirklich nicht unterscheiden und auch ähnlich funktionieren, nur eben ohne Schlauch. Und das Ventil ist dann direkt in die Felge eingeschraubt und halten die Luft dann, wenn alles gut läuft, auch ohne Schlauch.
Das sind die zentralen Systeme.
Genau.
Und jetzt, dann gibt es ja, um die Sache weiter zu verkomplizieren, dann gibt es natürlich noch für jede einzelne dieser Kategorien gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, da weiter mitzuarbeiten. Also zum Beispiel bei dem Reifen, bei dem klassischen Reifen, wo der Schlauch eingelegt wird, da kann man ja alle möglichen Schläuche, also die Schläuche machen tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, ob man einen normalen Butylschlauch nimmt, ob man einen Leichtbau-Butylschlauch nimmt, also einen sehr viel dünneren Gummischlauch, ob man einen Latexschlauch nimmt, dann gibt es jetzt neu oder seit einigen Jahren diese TPU, also Thermoplast-Schläuche, die da reingemacht werden können, das ist sowas Plastikähnliches.
Da gibt es diesen Tubolito
Orangen, zum Beispiel, Aerotan von Schwalbe, den durchsichtigen Smart-Tube von Pirelli jetzt. Also da gibt es verschiedene Varianten. Übrigens, kleiner Spoiler, in einer der nächsten Ausgaben ein Test in Roadbike, welches dieser Systeme, der große Systemvergleich, was man da reinpacken kann, welcher Schlauch ist eigentlich das Beste.
Und deswegen würde ich auch sagen, es gibt viele Schläuche, das würde jetzt tatsächlich die Folge sprengen, wenn wir jetzt auch noch die Schläuche mit reinnehmen.
Ich wollte es nur erwähnen, genauso wie du bei Tubeless-Reifen natürlich auch ganz unterschiedliche Milch reinpacken kannst. Hatten wir in einer der letzten Ausgaben mal getestet. Da gibt es schon auch Unterschiede, welche Milch dann wie stark reagiert, dickflüssig, dünnflüssig, wie gut tatsächlich ab.
Also wen das Tubeless-Thema interessiert, kann ich nur die Roadbike Ausgabe 2 von diesem Jahr, also 2021, empfehlen. Da haben wir wirklich Reifen getestet, haben Milch getestet und geben auch Tipps zum Troubleshooting, wenn das mit der Montage nicht klappt oder wenn man unterwegs den Platten mal doch nicht dicht bekommt. Also wer sich dafür interessiert, dem wird dort geholfen, wie man früher in der Werbung gesagt hat.
Und zwar unter www.roadbike.de/e-paper kann man alte Roadbike-Ausgaben, wenn man die jetzt verpasst hat, aber man hört, Mensch, mega Thema, will ich haben, da kann man die kaufen und roadbike.de gibt es natürlich auch.
Gibt es auch Infos zu Tubeless und allem. Noch ein Punkt zu Tubeless, bevor wir dann jetzt mal wirklich echt auf Reifen und Gummi und die Unterschiede kommen. Bei Tubeless Reifen muss natürlich auch die Felge zu diesem System passen. Also es gibt, man kann jetzt nicht, wenn man so denkt, so, ach, das ist eigentlich geil, ich lasse einfach mal den Schlauch weg und versuche mal schlauchlos, also tubeless zu fahren. Erik hat ja schon gesagt, die Reifen unterscheiden sich und auch die Felgen unterscheiden sich. Also eine Felge, die mit einem tubeless Reifen funktioniert, funktioniert andersrum auch in der Regel mit einem Clincher-Reifen. Aber es geht nicht rückwärts. Also wo der klassische Faltreifen, Clincherreifen drauf passt und gut funktioniert, da muss nicht unbedingt, da kann tubeless funktionieren, muss es aber nicht. Also da muss man sich nochmal ein bisschen einlesen, eventuell auch nochmal das Felgenband tauschen. Also da gibt es schon noch so ein paar Punkte. Aber wie gesagt, das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Ich glaube, wir machen mal
ganz eine tubeless wichtig Folge. In dem Kontext, der eine Hinweis noch, immer auf die Herstellerangaben achten. Also wenn der Hersteller sagt, die Felge ist freigegeben oder der Reifen, der ist freigegeben für tubeless, dann kann man es ausprobieren, aber nicht zu wild rumexperimentieren. Dafür ist es dann eben der einzige Kontakt mit dem Asphalt. Und wenn der plötzlich weg ist, dann wissen wir alle, dann liegt man auf der Nase und ist weggerutscht in der Kurve oder was weiß ich, durch einen plötzlichen Druckverlust oder so, das möglichst vermeiden.
Genau, aber jetzt kommen wir wieder zu unserem Kernthema, nämlich den Reifen in ihrer Allgemeinheit zurück. Fangen wir mal mit den verschiedenen Faktoren an. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Reifen, da werden wir sicher drauf kommen. Es gibt aber auch bei fast jeder Kategorie von Reifen, also Trainingsreifen, Winterreifen, Wettkampfreifen, gibt es natürlich auch noch verschiedene Reifenbreiten. Wie sieht es denn da aus? Und ist ja ein spannendes Thema, weil der Trend, der geht zu den breiten Schlappen, wie beim Golf GTI.
Okay, da bin ich jetzt raus.
Okay. Wie haltet ihr es denn mit der Reifenbreite? Riesenthema. Reifenbreite ist wirklich ein Riesenthema. Wer schon länger Rennrad fährt, der weiß ja, früher 20 mm volle Möhre aufgeblasen bis 10 Bar oder irgendwie so. Das war das Nonplusultra. Wird heute auch auf der Bahn, glaube ich, noch viel gefahren, diese ganz ultraschmalen Dinger. Und mittlerweile geht es ja weg. 23 mm Reifen waren dann eine Zeit lang der Standard. Heute kommt jedes Rennrad, was sich so als das klassische Rennrad verkauft, auf 25 mm, aber eben auch schon weit verbreitet 28 mm und mehr. Gerade diese Radmarathon-Renner, diese Endurance-Renner, sage ich mal, die Langstrecken-Rennräder, die stehen mittlerweile eigentlich alle auf 28 mm Breite, manche auch auf 30 und der Trend zum Gravelbike, dass man eben auf dem Rennrad nicht nur auf Asphalt, sondern auch mal auf Schotter was abkürzen kann, der macht halt eben auch nicht Halt. Und vor dieser Endurance-Kategorie an Rennrädern, sage ich mal, da sind dann teilweise eben schon 32 mm oder sowas drauf, wenn das Rad mehr so in Richtung Asphalt und schlechter Asphalt und hin zu Schotter schon geht.
Tatsächlich war es ja auch, glaube ich, bis vor ein paar Jahren noch so, dass 25 so eine Grenze schien. Da gab es vielleicht noch so 26er oder 27er. Aber mehr haben die meisten Felgenbremsen ja gar nicht zugelassen, weil dann einfach der Bremskörper der limitierende Faktor war. Und jetzt, wo immer mehr Scheibenbremse gefahren wird, da sind ja auch die Gabeln ein bisschen großräumiger konstruiert. Und also könnte mich gerne korrigieren, aber ich glaube, ein 32er Reifen kriegst du durch fast jede Scheibenbremsgabel ruhig. Also das ist so.
Da wird es fast eher hinten nochmal an den Kettenstreben oder an den Sitzstreben nochmal spannend, aber da auch selbst da, also 32 ohne Profil oder sagen wir mal 30 ist bis zu, würde ich sagen, relativ safe und ja, also 32 geht meistens auch noch durch. Also
und die Radhersteller bauen es ja auch oft so. Also die haben ja ihre Rahmen auch angepasst, um eben mehr Reifenbreite zu ermöglichen.
Das Gute ist ja, nur weil 32 reinpasst, muss ich ja nicht 32 fahren, aber ich habe halt die Möglichkeit und das macht es natürlich dann für die Endkunden interessant.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum?
Also, das wollte ich fragen, damit eigentlich du das beantworten kannst, weil ich weiß es, oder naja doch, ich habe ja auch dann, die
Roadbikes. Also Sebastian Holbaum, jetzt bitte die Antwort, warum? Also,
jetzt fragen sich natürlich alle, und ich besonders, warum denn diese Breite? Nee, ich habe ja auch eure Artikel gelesen in der Roadbike, ich weiß natürlich auch, aber warum? Für unsere Hörer da draußen.
Ja, es sind verschiedene Aspekte. Also man hat natürlich, je breiter der Reifen wird, umso schwerer wird er natürlich. Das ist quasi, sage ich mal, auf der Negativseite. Gleichzeitig gilt aber auch, dass der Rollwiderstand sinkt. Erscheint zunächst mal unrealistisch, aber er sinkt tatsächlich, weil wenn man sich einen Reifen vorstellt, einen schmalen Reifen, der auf den Boden angedrückt wird, dann ist das so eine ganz schmale, lange Wurst, sage ich mal. Und entsprechend arbeitet auch der Schlauch in dem Reifen, aber auch die Auflagefläche selbst ist eben sehr, sehr schmal. Wenn ich einen breiten Reifen habe, ist das eher so ein, sieht aus wie so ein Ei, sowas Ovales, so ein
also
dicker
die Fläche
Abdruck.
Wird breiter, aber dafür auch kürzer.
Genau.
Das Kürzere macht halt dann den Rollwiderstand besser und nicht das Breitere, sondern nicht das Kürzere in dem Fall.
Genau. Und jetzt ist es leider nicht ganz so leicht, dass man einfach sagen kann, der Rollwiderstand ist halt einfach geringer, weil es kommt ja immer auf den auf den Luftdruck auch an, den man fährt. Wenn man alle Reifenbreiten mit demselben Luftdruck misst, dann sinkt der Rollwiderstand tatsächlich. Aber die breiteren Reifen haben natürlich den Sinn und den Vorteil, dass man weniger Luftdruck fahren muss. Also man senkt den Druck ein bisschen, hat aber eben keinen Nachteil im Rollwiderstand. Also man hat denselben Rollwiderstand wie vorher, aber weniger Luftdruck drin. Und das wiederum hat den Vorteil, dass man mehr Grip, mehr Dämpfung, eben eine bessere Haftung und auch ja auf der Seite dann eben die Vorteile hat. Und ja, das ist...
Und auch genau, mehr Pannenschutz sogar letztlich. Mhm. Weil ein etwas weicherer Reifen jetzt einen, ich sag mal, wenn ein Dorn oder ein Steinchen auf der Straße liegt, dann kann der weiche Reifen sich mehr so ein bisschen da drum herum formen, als das, ich versuche das immer zu vergleichen mit, versuch mal einen prall aufgefüllten Luftballon zum Platzen zu bringen und einen, der nur so halb aufgeblasen ist, wird es mit dem prall aufgepumpten viel leichter gehen, weil der halt sofort sich gegen dieses Objekt drückt und der weiche dann doch eher ein bisschen nachgibt.
Und das größere Volumen ist auch tatsächlich bei Durchschlägen, also wenn man mal auf den Bordstein knallt oder durch ein Schlagloch irgendwie fährt, das schluckt sowas dann ein bisschen besser und die Chance da ohne den Snakebite, den bekannten, den Durchschlag eben durchzukommen, ist ein bisschen größer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder ein Punkt die Aerodynamik, also man kann jetzt auch nicht endlos in der Breite wachsen, weil das hat natürlich eine Auswirkung auf den Luftwiderstand. Da haben wir Messungen durchgeführt im Windkanal. Und wenn man einen 28 mm Reifen nimmt und vergleicht mit einem 25 mm Reifen, dann hat man bei 45 km/h 2 Watt mehr Unterschied, bei 32 mm Breite aber zum Beispiel schon 5 Watt. Da muss man halt überlegen, für sich persönlich auch, wie schnell fahre ich jetzt, was überwiegt für mich persönlich, welcher Vorteil ist es, eben der größere Grip, die größere Breite, der geringere Luftdruck, den ich fahren kann, oder will ich aerodynamisch maximal unterwegs sein. Deswegen, da gibt es auch kein richtig oder falsch und das sind die verschiedenen Aspekte, die man bedenken kann.
Was natürlich auch damit ein bisschen zu tun hat, ist, die Breite der Felge sollte auch zur Breite des Reifens passen. Also ein breiter Reifen auf einer sehr schmalen Felge funktioniert nicht so gut wie derselbe breite Reifen auf einer etwas breiteren Felge. Also das ist auch so, und da geht der Trend ja auch, wegen der wachsenden Reifenbreite geht der Trend auch bei den Felgen zu breiteren Felgen. Also die Maulweite wird größer und dann funktionieren diese Felgen halt einfach mit einem 23er Reifen echt nicht mehr so gut wie mit einem 25er oder eher sogar einem 28er. Und was den Luftwiderstand angeht, das ist ja auch dann, wenn Reifen und Felge zusammenpassen und da die Luft gut vorbeiströmen lassen, dann hat man ja, kann man eventuell diesen, also wenn die Felge passt, kann man eventuell diesen Luftwiderstand der größeren Stirnfläche eines 28er Reifens dann vielleicht auch schon wieder wettmachen.
Ich habe mir tatsächlich auch mal den Spaß gemacht, also ich habe verschiedene Laufradsätze zu Hause. Einen, der wirklich noch alte Schule ist und 15 mm Innenbreite hat und dann einen.
Heieiei, wo hast du den denn gefunden?
Als ich neulich einen Keller aufgeräumt habe. Und habe tatsächlich aber auch einen, der 19 mm Innenmaulweite hat und habe dann wirklich mal einfach aus Spaß, weil ich es wissen wollte, denselben Reifen erst auf den einen montiert und dann auf den anderen und habe mir dann mal so einen digitalen Messschieber genommen und mal nachgemessen. Und es war ein 25er Reifen, der auf der ganz schmalen Felge dann aber effektiv nur bei 24, und ein bisschen rauskam und bei der breiteren dann sogar bei fast 26. Also das hat wirklich dann auch nochmal, nur weil ich einen 25er Reifen fahre, heißt es noch nicht, dass das auch effektiv ein 25er Reifen ist. Also das hängt dann immer noch mal so ein bisschen von der Felgenbreite ab, die man dann tatsächlich benutzt.
Also Reifenbreite, Felgenbreite, ein Riesenthema. Wir sind hier schon ganz tief im Nerd-Talk drin, aber ja, es ist, ja, ich finde das schon auch faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mit der Breite, du hast ja gerade schon gesagt, hängt ja auch so ein bisschen der Luftdruck zusammen. Und du hast jetzt gesagt, also wenn man den Druck gleich hält, dann sinkt der Rollwiderstand, wenn der Reifen breiter wird. Wahrscheinlich auch nicht unendlich, also ein Fatbike hat irgendwann dann doch auch mehr Rollwiderstand oder ein Mountainbike schon.
Ja, ja, aber wir haben jetzt bei unseren Messungen, da messen wir jetzt auch nicht noch den 40 mm Rennradreifen oder so, sondern da ist auch schon bei einer bestimmten Breite ist dann auch Schluss. Und wenn man sich in diesem Korridor, sage ich mal, bewegt zwischen dem klassischen 23er und ich sag mal einem 32er oder so, dann sinkt der Luftwiderstand einfach, der Rollwiderstand.
Der Rollwiderstand, schon messbar. Genau, aber es gibt ja auch der richtige Reifendruck. Du sagtest ja, der Vorteil ist ja eigentlich, dass man den Druck senken kann, um da mehr Komfort auch zu erzeugen und mehr Grip. Manche Hersteller argumentieren es ja auch so, dass du durch den mehr Komfort werden weniger Vibrationen an den Fahrer weitergegeben, was dich dann nicht so ermüdet. Und das heißt quasi, du holst dann auch wieder mehr Geschwindigkeit am Ende raus, weil du einfach fitter bist, weil das Rad, also Komfort ist nicht nur, das Komfort verbinden manche so Leute, ich fahre Rennrad sportlich, ich brauche keinen Komfort, Komfort ist auf der Couch, aber das Argument ist ja immer so, dass der Komfort dich auch schneller macht. Das ist jetzt kein Gemütlichkeitsthema, sondern es ist ein, ja, ich kann dann halt effektiver treten und werde nicht so durchgerüttelt wie auf einem 23er Reifen mit 8 Bar und bin dann am Ende schneller. Deswegen ist die Frage so, wenn ich jetzt sportlich aktiv fahre und auch mal vielleicht mir ein Komm holen will oder so, pumpe ich dann besser hart auf mit viel Luftdruck oder eher wenig? Oder ist das überhaupt nicht so zu beantworten?
Es ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil es immer auch auf den Untergrund ankommt. Also du musst halt immer gucken, wo fahre ich gerade. Wir haben da in der Ausgabe 6 2021 auch mal so eine Gegenüberstellung gemacht, welcher Fahrertyp braucht für welchen Einsatz, auf welchem Untergrund, welche Reifenbreite und welchen Luftdruck. Und da ist zum Beispiel der Kriteriumsrennfahrer, der Amateurrennfahrer, der wirklich alle 200-300 Meter eine Kurve hat, weil er eben beim Kriterium rund um den Kirchturm in weiß ich nicht was startet. Also der klassische Lizenzsportler, der auch vielleicht auf vergleichsweise gutem Asphalt unterwegs ist, für den ist natürlich der schmalere Reifen mit der besseren Aerodynamik und einem vergleichsweise hohen Luftdruck besser, als wenn ich jetzt als Hobbysportler bei einer RTF fahre mit ganz wechselndem Untergrund, auch mal schlechtem Untergrund, da mache ich vielleicht besser 28 mm und den mittleren Luftdruck drauf. Und ganz anders sieht es auch nochmal aus, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt. Da ist auch für den Rennfahrer, der wirklich Vollgas fährt, auch sinnvoll, erheblich mehr draufzuschlagen an Reifenbreite und erheblich runterzugehen vom Luftdruck. Da kann der Erik vielleicht was dazu sagen, weil der sich jüngst noch auf den Pavés von Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix getummelt hat.
Ja. Ja, also ich kann das, was du da gesagt hast, echt nur bestätigen. Ich habe mir da auch vorher Wochen und Monate lang so den Kopf zerbrochen und habe recherchiert, was versucht, um herauszufinden, was fahren denn die Profis? Fahren die Tubeless, fahren die Clincher, welche Reifenbreite nutzen die und welchen Reifendruck? Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, so breit, wie es halt irgendwie geht. Jetzt kommt natürlich bei den Profis dazu, die müssen halt, wenn die Paris-Roubaix fahren, ja, 50 Kilometer Pflaster, die müssen aber auch 200 Kilometer Asphalt fahren und wollen halt als Erster ans Ziel kommen. Also die versuchen so einen Kompromiss aus beidem zu erzeugen. Und für mich war halt ganz klar, ich will halt auf dem Pflaster maximalen Komfort.
Und überleben.
Einfach überleben. Nur überleben. Und habe mir tatsächlich dann eine Roadbike-Ausgabe gegriffen, und zwar die 11 2020 mit den Trainingsreifen, weil ich wusste, als wir da getestet haben, da gab es einen Reifen, den ich besonders komfortabel empfand. also allein schon wie der konstruiert war. Und zwar den
Special. Ja, die Seitenwandkonstruktion ganz oft für entscheidend ist. Ja.
Genau, und
ja?
Das war in dem Fall der Specialized, den wir da getestet haben. Man hat mir den in einer 28er Breite besorgt. Das ist quasi das Maximum, was mein Felgenbremsrenner zulässt. Und bin dann wirklich vorne nur 4 bar gefahren, hinten 4,5. Und hatte keinen einzigen Defekt. Und es war jetzt nicht so, dass ich hinterher gesagt hätte, wo war denn da jetzt das Pflaster? Wollte halt überhaupt nichts, hat gerüttelt wie Sau. Aber man hat schon gemerkt, dass das deutlich machbarer ist, wenn man da möglichst einen weichen Reifen hat. Mhm. Es hat natürlich auf Asphalt überhaupt nicht gerollt. Also du hast richtig gemerkt, wie du, sobald du auf Asphalt kamst, auf der Straße geklebt hast. Aber das war mir halt in dem Fall egal. Weil ich wollte halt einfach nur, Komfort war meine Nummer 1 auf der Prioritätenliste an dem Tag. Kurz vor Pannenschutz, das war das Zweitwichtigste.
Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Deswegen können wir jetzt auch keine Antwort geben. Das ist das beste Setup oder das ist der beste Reifen und das ist der beste Luftdruck. Es hängt tatsächlich individuell davon ab, was man macht, wo man unterwegs ist, wie man auch fahren will, wie sportlich ambitioniert man ist. Und da bieten wir halt quasi unseren Rat an, aber das muss jeder individuell für sich entscheiden dann am Ende.
Und am Ende ist es auch ein bisschen auch eine Frage des Materials. Also Erik, du hast gesagt, du bist mit 4 bar da gefahren, was ja schon für Rennradfahrer ein obszön niedriger Luftdruck zu sein scheint.
Und ich wiege über 80 Kilogramm, also das ist dann nochmal weniger, die 4 bar.
Aber dazu nur mal folgende Anmerkung. Ich konnte jetzt in den letzten Monaten von den neuen ZIP-Laufrädern immer wieder welche testen. Die kommen, nur ein ganz kurzer Exkurs, die kommen mit einem Felgendesign, was ohne diesen Felgenhaken, von dem die Clincher ihren Namen haben, auskommt. Da haben die Felgen eine gerade Felgenwand. Das nennt sich dann auch ein schönes Lehnwort aus dem Englischen, ein Hookless Design, also eine Hakenfelge ohne Haken. Und die sind sehr breit, 23, teilweise sogar 25 mm Innenweite, also 10 mm mehr als Eriks Minifelge da. Und die dürfen auch nur mit tubeless Reifen gefahren werden, kann man mit Schlauch auch fahren, aber ich fahre sie dann auch tubeless. Und da ist der maximale Druck ist 5 bar. Und man kann, da gibt es so eine Tabelle oder sogar so eine App, wo man sich ausrechnen kann, ja, ich wiege so und so viel, ich fahre auf trockenem Untergrund, kein Schotter, meine Reifen sind so breit, und dann errechnet ihr das den Luftdruck, und bei mir kommt daraus 3,25 bar. Und ich muss sagen, das funktioniert. Also man könnte denken, man kommt damit irgendwie auf Asphalt nicht voran, aber ich finde, das rollt toll. Der Komfort ist fantastisch, Vibrationen werden weggeschlunkt. Also das ist natürlich, muss man sagen, ist vielleicht ein Extrem. Also mit einem Schlauch und einer anderen Felge würde ich auch nicht so einen niedrigen Luftdruck fahren. Aber dieser niedrige, meine persönliche, ganz subjektive Erfahrung ist, dieser niedrigere Luftdruck funktioniert oder der kann funktionieren, wenn das Material dazu passt. Also ist jetzt keine Aufforderung, irgendwie die 23er Reifen nur noch mit 4 bar oder 3 bar voll zu machen. Das muss schon natürlich zusammen passen, aber es ist kein Hirngespinst oder so, dass der niedrige Luftdruck funktioniert.
Man muss sich aber wirklich, das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt einen Reifen aufpumpt, also auch als wir Paris-Roubaix gefahren sind, dann wirklich bei 4 bar zu sagen, so stopp, und nicht noch irgendwie den einen Zusatzhub da irgendwie reinzugeben mit der Standpumpe, sondern wirklich so sich die Hände innerlich auf den Rücken zu binden und zu sagen, so Schluss jetzt.
Das ist die Macht der Gewohnheit, wenn man bei der Standpumpe nicht wirklich so einen Widerstand spürt beim Pumpen, dann kann es noch nicht voll genug sein, der Reifen. Ja.
Aber Moritz, du hast ja auf 20 mm angefangen mit dem Rennradfahren, damals kurz nach dem Krieg.
Üble Nachrede vom Kollegen Gut Glück, aber es ist tatsächlich so, ich hatte ein Rennrad, was eine so enge Gabel hatte, ein altes Peugeot-Stahlrennrad, 1997. Als Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen hat, habe ich angefangen mit Rennradfahren, hatte dann eben dieses Peugeot-Rennrad mit der ganz engen Gabel, da musste ich 20 mm fahren, ja, richtig.
Aber du bist ja kürzlich 30 gefahren, wenn ich es richtig gelesen habe in unserer Ausgabe, in der 6. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie sich das angefühlt hat, so auf einmal so einen breiten Latschen zu fahren, sage ich mal?
Also es war tatsächlich meine erste Berührung mit sowas ganz breitem. 28 mm Reifen habe ich natürlich auch schon gefahren und am Gravel-Renner auch 40. Und ich bin auch eine Zeit lang mal am Crosser 33 mit so einer glatten Mittelfläche gefahren halt. Also so ein Crossreifen, der quasi für sehr harte Kurse ist. Und das war so mein Pendelreifen. Deswegen dieses Breite, das kannte ich schon, aber eher in einem anderen Kontext, also vom Offroad-Bereich. Und dann habe ich tatsächlich mal diesen 30er drauf gemacht, auch auf einer sehr breiten Felge übrigens. Also der baute dann eher noch breiter als ohnehin schon. Und also das war schon eine Überwindung, muss ich sagen, dass dann, also genau der Moment des Pumpens, der war schon eine Überwindung, da dann halt zu sagen, okay, ich muss jetzt aufhören, weil das ist einfach in dem Setup einfach der richtige Luftdruck. Und wenn ich jetzt weitermache, dann mache ich halt was falsch.
Hm. Wie viel war das dann? Bei wem war der Schluss?
Ich glaube zwischen 4 und 5 irgendwo. Also ich glaube 5 oder so. Ja, ich weiß
also,
es jetzt.
Also auch sehr
früh. Nicht mehr ganz genau, aber echt relativ früh. Und das war dann wirklich ungewohnt. Also ich hatte jetzt vor meinem geistigen Auge war es dann so, ich beschleunige quasi bei mir in der Einfahrt und trete da schon, näher mich da schon meinem FDP-Wert ungefähr. Also so war es dann nicht. Also es hat dann schon gut funktioniert. Beschleunigung fand ich tatsächlich, also das merkt man schon, dass du einfach mehr rotierende Masse in Bewegung setzen musst, als das mit einem schmaleren, leichteren Reifen ist. Als es dann einmal lief, war es okay, aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht, muss ich sagen. Also die 30 oder eher 32, die das dann faktisch waren, das war mir ein bisschen viel. Jetzt meldet sich schon der Kollege Holbaum, der will
ja,
da sofort eingreifen.
Ja, ich wollte sagen, beim Beschleunigen, was ja da auch hinzukommt, vor allem wenn man, also so wie du halt mit den Hammerbeinen da beschleunigt und dann richtig
reinkübt. Mir reißt eigentlich bei jeder Fahrt ein, zweimal die Kette, muss man der Fairness halber auch sagen.
Ja. Er hat immer zwei Ketten dabei.
Da ist ja beim so Beschleunigen, vor allem wenn man auch mal aus dem Sattel geht, jetzt nicht unbedingt hier ein Sprint, aber so ein bisschen Wiegetritt, dann drückt man ja auch, dann gibt man ja auch mehr Energie ins System, die nicht unbedingt der Beschleunigung geht. Durch so ein Hoch- und Runterbewegen vielleicht noch zusätzlich des Körpers verformt man den Reifen ja auch noch quasi nochmal zusätzlich zu dem, wie er sich schon verformt beim einfachen Rollen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, das ist bei weniger Druck natürlich stärker, dass du dann quasi mehr so ein bisschen auch nach unten federst. Das ist wie bei einem vollgefederten Mountainbike, wenn du da einen offenen Dämpfer hast und dann im Stehen irgendwo hochfährst, da geht schon einige Energie in die Federung verloren. Sowas ist natürlich bei einem breiteren, weniger aufgepumpten Reifen, denke ich, auch der Fall in einem ganz geringen Maß. Aber das ist natürlich dann beim Rollen, rein Rollen sollte das dann nicht mehr so stark sein, dass du dann quasi so ein Klebegefühl hast.
War es auch nicht. Also einmal auf Tempo gebracht quasi und ich bin eben kein Kriteriumsrennfahrer mehr. Die Zeiten sind vorbei. Also ich beschleunige halt auch nicht alle paar hundert Meter, muss nicht antreten. Deswegen ist es dann auch okay. Und auf schlechtem Asphalt oder da war eine Strecke, die war dann auch mal kurz geschottert, da bügelt man einfach drüber mit diesen breiteren Reifen und das ist schon auch gut.
Ja, jetzt haben wir ja gerade gesagt, also wenn der Luftdruck ein bisschen zu niedrig ist, dann kann es auch mal so ein bisschen hier ein bisschen zäh wirken beim Beschleunigen, aber was ist dann da jetzt die Quintessenz draus? Was ist denn jetzt für mich der richtige Luftdruck? Moritz, sag doch mal.
Hau mal einen raus.
Also auch hier gilt leider, das kommt halt total darauf an, wie schwer man ist und was man machen will, welche Reifenbreite man fährt und auf welchem Untergrund man fährt. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon Empfehlungen aussprechen und da gibt es zum Beispiel auf roadbike.de/Reifenbreite haben wir die ganzen Informationen zu Reifenbreite und Reifendruck auch nochmal zusammengefasst und da gibt es dann eben auch Tabellen, wo eingetragen ist für bestimmte Fahrergewichte und Reifenbreiten dann quasi als Diagramm eingetragen, welcher Luftdruck dann passend ist und da kann man sich orientieren und da kann man eben auch experimentieren. Da kann man einfach mal sagen, okay, die Tour heute mache ich jetzt halt einfach nur mal mit 5,5 bar oder 6 und ich probiere das mal aus. Und wenn einem das nicht taugt, dann macht man beim nächsten Mal halt wieder ein bisschen mehr. Also genau. Und vielleicht noch als Ergänzung, das kann man natürlich auch noch abgleichen. Die Reifenhersteller haben auf ihren Seiten ja auch nochmal solche Tabellen. Also wenn man da bei Schwalbe oder Conti oder Pirelli oder so, da muss man einfach mal sich durchs Internet durchklicken und gucken, was die so empfehlen für das jeweilige Modell, was man dann eben auch fährt.
Ich glaube, das ist super wichtig, dass man diese Empfehlungen, ob das jetzt vom Hersteller kommt oder von uns, dass man das immer so als Ausgangspunkt versteht. Und das Schöne ist ja, du hast es gerade schon so anklingen lassen, man kann ja dann auch wirklich mal rumprobieren. Das kostet mich ja keinen Pfennig, wenn ich jetzt einfach mal sage, so, heute fahre ich nicht meine 8,5 Bar, die ich seit 30 Jahren fahre, sondern heute fahre ich mal 6. So, und wenn ich dann sage, naja, das ist mir aber irgendwie zu weich, dann fahre ich halt beim nächsten Mal 7 und kann mich da so ein bisschen rantasten. Ich glaube, was wichtig ist an dem Punkt zu sagen, ganz viele oder eigentlich alle Reifen haben auf der Flanke so ein Minimum und Maximum angegeben, zumindest ein Maximum. Und auch bei modernen Felgen wird das eigentlich, teilweise steht es drauf, teilweise gibt es das dann in der Packungsbeilage oder online. Da muss man dann nicht den Arzt der Apotheker fragen, sondern da kann man sich dann auch einfach mal dran orientieren. Und wenn da halt steht, diese Felge nicht mehr als 6 Bar und der Reifen sagt nicht mehr als 5,5, dann sollte ich mich halt immer an dem niedrigeren orientieren oder an dem, was quasi den extremeren Wert abbildet. Und das ist dann immer auch nochmal eine Grenze, die man beachten sollte.
Ganz allgemein das Thema Experimentieren. Ein Reifen ist ja ein Verschleißteil. Also es ist irgendwann, kommt sowieso auf mich die Frage zu, was mache ich denn jetzt, weil der Reifen ist abgefahren. Und die Investition ist ja überschaubar. Also wir reden hier nicht von 500 Euro für einen neuen Laufradsatz oder über 1000 Euro für einen neuen Rahmen oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Verschleißteil, was sowieso regelmäßig ausgetauscht werden muss, was man auch im Auge behalten sollte, also wie der Reifen aussieht. Und dann kann man ja auch einfach mal was anderes ausprobieren. Also man kann einfach mal sagen, ich steige jetzt mal auf einen Allround-Reifen um, wenn ich immer mit einem Four-Season-Reifen, sage ich mal, rumgefahren bin, also ein Ganzjahresreifen. Und jetzt probiere ich mal, oder ich probiere wirklich mal, ich habe jetzt einen Wettkampf, ich probiere jetzt mal so einen extrem leicht laufenden Wettkampfreifen.
Vielleicht habe ich auch einen Kumpel oder Vereinskollegen, wo ich mir mal irgendwie 2-3 Reifenmodelle ausleihen kann für einen Tag. Und dann kann man wirklich mal zu Hause sich das quasi die Reifen hinlegen und dann fährt man seine 5-Kilometer-Runde. Vielleicht mit ein bisschen Belagwechsel, schlechte Straße,
gute Straße. Den direkten Vergleich dann, ja.
Und fährt die mal im direkten Vergleich. Also da merkt man wirklich krasse Unterschiede, die man so, wenn ich jetzt meinen einen Reifen fahre und jetzt ist der irgendwie abgefahren und dann wechsle ich den und eine Woche später gehe ich wieder auf Tour. Das sind halt ganz andere Bedingungen. Da würde ich halt habe ich diesen direkten Vergleich gar nicht.
Aber das ist tatsächlich nochmal der Hinweis, das Potenzial des Reifens ist wirklich erstaunlich groß.
Aber da können wir ja gleich mal, das ist gleich mal ganz interessant, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit schon auch mal verschiedene Reifenpreisklassen getestet, also günstige, mittlere, teure Reifen und so. Und da die Frage, wie ist es denn mit so einem Trainings- oder mit so einem Wettkampf oder so einem Windreifen, lohnt sich das? Sind die Reifen, also ihr habt es ja eigentlich gerade schon gesagt, die Reifen sind so unterschiedlich, aber was lohnt sich denn da, sich mal zuzulegen, also von Reifen her?
Also wenn du jetzt Winter sagst, ich mache es tatsächlich so, dass ich im Winter so einen, ja, eigentlich Ganzjahresreifen fahre, also zumindest einen Reifen, der deutlich besseren Pannenschutz hat, weil im Winter einfach die Defekt Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit zunimmt, weil es liegt einfach mehr Dreck auf der Straße. Die Straßen sind tendenziell ein bisschen nasser, weil es auch nach einem Regen einfach mal auch 2-3 Tage dauern kann, bis die Straße wirklich trocken ist. Und durch diese Nässe haftet auch schnell mal irgendwie ein Steinchen, ein Dorn, ein kleiner Ast, was auch immer am Reifen. Und ich habe damit eigentlich echt gute Erfahrungen gemacht, im Winter so einen Pannenschutzreifen, sage ich mal, zu fahren oder der sehr gute Werte im Pannenschutz hat. Weil ob ich dann irgendwie ein Viertel km schneller oder langsamer bin, ist mir da relativ wurscht. Im Zweifel habe ich
dadurch... Und im Frühjahr hat man dann das Gefühl zu fliegen auf einmal wieder.
Das kommt noch dazu, ja. Nee, weil im Winter, also wenn ich dann sogar ein Viertel km langsamer bin, dann finde ich das sogar gar nicht so schlimm, weil dann ist es halt tendenziell ein bisschen wärmer, weil der Fahrtwind nicht so stark ist. Ist natürlich jetzt Blödsinn, weil so groß ist der Effekt dann doch nicht. Aber im Winter liegt meine Priorität immer auf Pannenschutz und im Sommer... Ja, es ist so eine Mischung. Also da fahre ich jetzt auch keine Zeitfahrreifen, weil ich will auch im Sommer nicht am Straßenrand stehen bleiben. Aber da darf es dann doch eher mal der etwas schnellere Topreifen sein, der trotzdem auch noch ordentlich gegen Fremdkörper schützt.
Also wir haben ja tatsächlich diese verschiedenen Preisklassen mal im direkten Vergleich gemessen und da kann man schon sagen, die günstigeren Reifen, das ist, ich hatte ja ganz eingangs mal gesagt, wie komplex eigentlich diese Zusammensetzung der Gummimischung und Karkasse, also wie komplex so ein Reifen aufgebaut ist und wie groß die Unterschiede sein können. Und bei den einfacheren Reifen sind natürlich etwas einfachere Materialien drin, da ist eine einfachere Karkasse drin. Die sind vielleicht auch mit einfacheren Vulkanisierungsverfahren dann quasi fertig gebacken. Dadurch kommen dann halt die Preisunterschiede zusammen. Und das sieht man dann schon auch in so Tests. Also die sind da deutlich schwerer zum Beispiel. Der Rollwiderstand ist nicht so hoch, ist nicht so gering wie bei den teureren Reifen. Teilweise ja, ist auch der Pannenschutz nochmal deutlich anderer. Mhm. So gesehen lohnt sich am Reifen, weil es ja auch eine überschaubare Investition ist im Vergleich zu anderen Punkten, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Bei Reifen lohnt es sich schon, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Andererseits
es muss
man sagen, in der Mittelklasse, wir hatten ja auch einige dann in der Mittelklasse getestet, die so quasi jetzt nicht der absolute High-End, aber quasi schon Allround-Performance zu einem etwas günstigeren Preis. Da waren teilweise schon sehr, sehr gute Ergebnisse auch dabei. Ich glaube, ist es nicht immer noch bei www.roadbike.de/Reifen?
Da wird man auf jeden Fall fündig. Da sind diese Tabellen noch aus dem Test mit dem Preisvergleich dabei. Mhm. Da kann man
einfach mal gucken.
Da gibt es eine Rangliste, genau, für verschiedene Kategorien und da ist auch immer markiert, welches war jetzt der teure, der mittlere und der günstige, wenn man jetzt mit den Modellnamen nicht ganz so vertraut ist und die im Schlaf auswendig kann. Aber genau, da findet man nochmal die Informationen und sieht auch, welche Mittelklasse-Reifen dann ja auch mal in bestimmten Kategorien vor den Top-Reifen gelandet sind. Das war auch eine Überraschung für uns.
Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis von diesem Test in der Mittelklasse. Also zwischen High-End und Einstieg, da gibt es schon deutliche Unterschiede, aber Mittelklasse kann man wirklich sehr gute Reifen finden, mit denen man auch völlig problemlos seine tausende Kilometer da abreißen kann.
Genau. Jetzt, wir hatten es vorhin ja schon mal so ein bisschen geteasert, jetzt kommt unser großes, nicht Selbstexperiment, aber jetzt kommen unsere Erfahrungsberichte zum Thema Schlauch oder Schlauchlos und Tubeless. Ha. Und erstmal die Frage, wie seid ihr denn im Moment unterwegs? Ich beantworte das dann auch noch gleich, aber sagt erstmal, auf was für Reifen seid ihr im Moment unterwegs? Es dürfen auch mehrere Räder genannt werden.
Also da ich nur ein Rennrad zu Hause habe, fahre ich meistens ganz klassisch Clincher. Aber wenn es irgendwie dann doch mal die schnelle Runde sein soll, da fahre ich dann auch. Also ich habe auch einen Tubeless-Laufradsatz vorbereitet und den bin ich zum Beispiel gestern gefahren, weil ich an einem Berg in der Nähe wollte ich mal gucken, was so die Zeit hergibt. Ich habe mich sogar um ein paar Sekunden verbessert. Ob es jetzt am Tubeless lag, weiß ich nicht. Oder einfach an meiner Bombenform, die ich gerade aufs Pedal bringe.
Letzteres. Aber und welche Reifenbreite?
Tatsächlich 25er ist so mein Setup
der Wahl. Ewiggestriger ist ja unglaublich.
Ewiggestriger, ja. Ja, aber wie gesagt, also bei 28 wird es dann halt bei meiner Felgenbremse dann doch knapp und jetzt so auf einer normalen Trainingsfahrt.
Felgenbremse,
ewiggestriger. Geoutet.
Geoutet.
Nee, das ist eher, also ihr seht mal, hört mal ihr an all unsere Zuhörer, ja, es gibt auch Roadbike-Redakteure, die auf Felgenbremsen noch unterwegs sind. Weißt du, das ist die Nähe zum Volk, die wir bei manchen Politikern dann auch vermissen. Die gibt es bei uns in der Redaktion noch.
Ja, ja. Nee, aber tatsächlich, also 28 finde ich, ja, das fährt sich schon angenehm, aber ich fahre halt dann auch gerne mal irgendwie schnell und will ja auch ein bisschen Strecke machen. Und ich finde, 25 ist so ein guter Kompromiss zwischen Rollwiderstand, Pannenschutz, Komfort. Ja.
Also ich fahre gerade Tubeless tatsächlich, beziehungsweise am einen Rad fahre ich Tubeless dauerhaft und an meinem Felgenbremsrenner, ich habe ja auch einen Felgenbremsrenner, habe ich
hier tun sich Abgründe auf.
Schläuche drin, aber so einen von diesen TPU-Schläuchen, den Aerotan, also diesen Plastik, der ja gegenüber dem normalen Butyl angeblich auch noch mal schneller rollen soll, was wir ja jetzt überprüfen werden. Ja. Aber ich habe da einen 28er Tubeless drauf Und ich muss sagen, das ist jetzt ein ganz neues Setup, was mich extrem positiv überrascht. Also ich bin da jetzt, glaube ich, so 500 Kilometer oder so mit gefahren. Und es ist auch so eine Zipfelge, hast du ja eben auch schon erwähnt, Holly. Also so ein, also ich weiß gar nicht, also 24 mm, 25 mm Innenweite, also Maulweite, wirklich extrem. Und der 28er baut da wirklich richtig krass breit. Aber das funktioniert echt gut. Also der Rollwiderstand ist, also das rollt richtig, richtig gut. Und ich bin jetzt nicht so schnell unterwegs, dass bei mir die Aerodynamik dieses breiten Reifens da jetzt irgendwie negativ zu Buche schlagen würde.
Der ja aber auch besser mit der breiten Felge harmoniert. Also insofern bist du da auf der sicheren Seite. Du machst alles korrekt eigentlich da.
Aber ich mache jetzt auch tatsächlich 4,5 Bar immer. Also das ist für mich, ich habe ja eben erzählt von diesem Experiment, wo ich auf den 30er Reifen gegangen bin und das noch ein bisschen schwierig fand. Das war ganz klassisch mit Schlauch und allem drum und dran. Und das hat mich nicht so ganz überzeugt. Faktisch ist dieser 28er jetzt genauso breit wie der 30er, den ich da gefahren habe. Aber in diesem Setup, das ist, ja, ist super. Und zum Tubeless kann ich nachher noch was sagen, weil das kommt ja als nächstes.
Ja, als krönender Abschluss.
Moritz, ich muss zu deinem Aerodynamik-Argument gerade noch dich fragen. Hast du unsere Aerodynamik-Folge wahrscheinlich nur als Teilnehmer wahrgenommen und nicht zugehört? Aerodynamik ist ja bei langsamen Fahrern noch viel wichtiger als bei schnellen Fahrern.
Stimmt ja. Und ich bin ansonsten natürlich komplett aerodynamisch optimiert, wenn der Reifen breiter ist, aber ansonsten bin ich natürlich nur in der Pelle, in dem Einteiler.
Die
immer enger wird, komischerweise. Genau. Die wird jedes Jahr wird die ein bisschen, wird da ein Zentimeter Stoff, glaube ich, am Bauch weggenommen.
Und die Nachbarn sagen schon, guck mal, da kommt wieder die Presswurst mit den breiten Reifen.
Also das würden sie bei mir wahrscheinlich auch sagen, weil ich bin auch sehr breit, also zumindest im Reifentechnisch unterwegs. Ich mein Rennrad nenne ich immer auch, es ist für mich auch der Golf, wie vorhin schon gesagt, der Golf GTI unter den Fahrrädern. Das ist solide Alu-Konstruktion, also auf Gewicht wird da keine Regel gelegt, sondern mehr auf die Optik, nämlich es muss breit und schwarz sein.
Look pro, go slow.
Und der Unterboden muss beleuchtet sein.
Ja, das fehlt noch, das wird jetzt als nächstes installiert. Aber ich bin auch im Moment auch auf sehr breiten Felgen unterwegs, die auch, ja, ich glaube, eine 23er oder 24er Maulweite haben. Aber ich habe auch mal einen 28er Reifen drauf und gemessen, der hat bei mir 30,96 mm, also fast 31 mm. Ist optisch, das ist ja auch für viele Rennradfahrer so ein Punkt, ist optisch für mich nicht mehr gewöhnungsbedürftig. Am Anfang vielleicht ein bisschen. Ich muss sagen, also wie gesagt, es hat diese leichte Prolo GTI-Optik, die ich dann manchmal verfalle.
Wesens als Ultra-Assi doch nicht mit identifizieren kann.
Nee, also ich muss sagen, mich stört, so wie es bei der Scheibenbremse natürlich auch Leute gibt, die sagen, das sieht nicht gut aus. Gibt es bei den Breitenreifen auch Leute, die sagen, das sieht nicht gut aus. Ist ja auch jedem selbst überlassen. Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich fand auch, und ich fahre mit Luftdruck 3,2 Bar, vorne 3,4 Bar hinten. Und komme damit sehr gut zurecht. Auf dem Gravelbike sind im Moment 40 mm Reifen drauf, auf einer 23 Maulweiten Felge, die ich dann mit so knapp 2 Bar voll mache und damit auch gut fahre. Beide tubeless, aber auch da, wenn wir jetzt zu den Tubeless-Erfahrungen kommen, dann habe ich auch Licht und Schatten, hatte ich ja vorhin schon angekündigt.
Man muss aber dazu sagen, der Holi ist so ein Typ Körperbau, wenn er sich auf die Waage stellt, dann sagt die Waage, bitte stellen Sie ein Zusatzgewicht dazu.
Naja, nicht ganz so, aber ja, ich
aber
ich
auch hab, da arbeitet er dran.
Ich wollte gerade sagen, es wird überall optimiert, auch was die Gewichtszunahme angeht.
Ja, tubeless. Also tubeless muss ich sagen, habe ich wirklich sehr... Ja, Licht und Schatten fiel gerade eben mal. Also das trifft es sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt aktuell das Setup, was ich jetzt gerade fahre, ist wirklich erstaunlich. Das hatte ich in der Art auch noch nicht. Das war wirklich, das ist eine Zip-Felge und so eine hakenlos Zip-Felge mit einem Goodyear Eagle F1 Tubeless-Reifen. Und der ging da einfach mit der Hand drauf. Dings reingemacht, Dichtmilch reingemacht, aufgepumpt, hat sich selbst in diese Erhöhungen seitlich an der Felge reingesetzt und der hält die Luft wirklich unglaublich. Also da sind jetzt natürlich keine 8 Bar drin und am nächsten Tag sind es nur noch 6. Aber ich habe da meine 4,5 Bar drin und ich kann eigentlich die Woche, eine Woche später, kann ich da immer noch mitfahren, weil der kaum verliert. Also es ist wirklich ein Tip-Top-Setup. Aber ich habe es bei Tubeless auch schon anders erlebt und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, Tubeless ist der größte Mist. Ich hatte es auch schon, dass du den Reifen nicht auf die Felge kriegst, dass du einen Kompressor brauchst, dass du diesen Tank aufpumpen musst und wenn du ihn aufgepumpt hast und das da reinbläst, dann funktioniert es trotzdem nicht und setzt sich nicht richtig rein. Ich hatte es schon, dass die Dichtmilch durch die ganze Wohnung spritzt, so ungefähr. Ich hatte es schon, dass das Ding am nächsten Tag einfach konsequent immer leer ist, egal was du machst. Ich hatte ein Setup, was fand ich wirklich richtig doof. Das hat so starken Luftverlust gehabt. Das heißt, wenn ich mit 7 Bar losgefahren bin, bin ich mit 5 zurückgekommen, 2 Stunden später. Und bei einer ungelochten Felge, also es gibt keinen Grund dafür, also kein Felgenband, was irgendwie schief sitzen kann. Die Felge ist komplett geschlossen und ist auch das Ventil richtig drin, der Reifen richtig in der Felge, Dichtmilch drin, lange gedreht, dass ich die Dichtmilch sitzen kann, alles wunderbar, nächsten Tag ist das Ding leer. Und da kommt
ihr bei hört mir schon dann die auch, Verzweiflung in der Stimme.
Da habe ich die Axt in der Hand und das Gerät.
Also ich würde sagen, wir spielen jetzt mal so eine Art Good Cop, Bad Cop. Du warst jetzt der Bad Cop, also ich...
Ja, ich war ich ja muss auch der ich bin schizophren, ich bin ja auch so. Der Good Cop. Ich habe ja auch gesagt, dass ich es auch schon gut erlebt habe.
Ja. Weil ich habe es bislang tatsächlich nur gut erlebt, aber ich fahre auch erst seit einem knappen Dreivierteljahr Tubeless. Aber bei mir immer bisher alles top funktioniert. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ich hatte auch noch keinen Platten unterwegs, weil das ist noch so... Immer wenn ich auf eine Runde gehe mit den Tubeless-Reifen, denke ich so, na gut, also ich habe zwar einen Ersatzschlauch bei, aber man kennt ja so
die Horror-Stories. Kriege ich den Reifen runter?
Kriege ich den dann runter und irgendwie so, man kennt so die Horror-Stories von Bekannten oder von was man mal so liest oder was auch die Redaktionskollegen schon so erzählt haben.
Reifen musste runtergeschnitten werden von der Felge.
Ja, so ungefähr. Also ich hoffe, dass wenn ich mal irgendwann einen Platten haben sollte, dass es dann funktioniert. Ich habe mal bei einem Freund, mit dem ich zusammengefahren bin, der ist tatsächlich mal mit Tubeless über ein Steinchen gefahren. Es hat einmal kurz für 2 Sekunden gezischt und dann war Ruhe. Also da hat es perfekt gesiegelt oder versiegelt. Ich hoffe einfach, fingers crossed, dass das bei mir dann auch der Fall sein wird, weil so sehr man sich über Reifen Gedanken macht und sie rechtzeitig austauscht und Pannensicherheit und den richtigen Luftdruck, eins ist Fakt, irgendwann wird man einen Defekt haben. Das ist nun mal so. Also wer als Rennradfahrer keinen Defekt hat, der macht irgendwie der macht was falsch, der fährt nicht.
Also ich habe auch, bei mir ist es ist jetzt Wiederholung, aber bei mir ist es ähnlich. Ich hatte schon Setups, die sehr einfach funktioniert haben, wo auch wirklich auch jetzt zuletzt habe ich auch den Reifen mit der Hand ohne Reifenheber eigentlich drauf machen können. Beim einen hat sich der Reifen dann beim zweiten Versuch mit einem Tubeless Tank, also das ist so ein extra Tank, den man mit der Standpumpe aufpumpt und der dann auf einmal irgendwie gleich so die Luft schnell in den Reifen reinbläst, damit sich der Reifen quasi, der muss da so sich seitlich auf so 2 erhobene Höcker im Felgenbett setzen und es hat auch geklappt. Beim ersten Reifen, beim zweiten Reifen habe ich es partout nicht hingekriegt, irgendwie 5-mal den Tank gepumpt, geschwitzt wie Bolle dabei und habe das Rad dann doch irgendwie mit in die Redaktion genommen, um hier den Kompressor zu benutzen, wo es dann funktioniert hat. Also es ist so, aber ich hatte auch schon Defekte, wo ich auch so das hatte, dass die Milch quasi ein kleines Löchchen abgedeckt hat. Ein anderes Mal dann nicht. Da hatte ich so ein Tubeless-Flicken, das sind solche Kautschukwürste, die man dann da reinschieben kann in den Schlauch, quasi durchs Loch stecken kann. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn jetzt unser Redaktionsleiter Alex Walz da wäre, der würde eine wirkliche Horrorstory erzählen, wo eine Panne unterwegs hatte und nichts geklappt hatte, außer der Standard-Trekking-Schlauch aus dem Baumarkt.
Ja.
Also wie gesagt, aber ich denke, ich denke, der Trend geht eher dazu, dass es einfacher wird, denn dieses Tubeless-System Felge und Reifen funktioniert am besten, wenn die Reifen sehr, wie soll ich sagen, mit sehr wenig Toleranz gefertigt werden. Also dass die Reifen wirklich keine, dass es da keine Größenunterschiede gibt bei den Reifen, sondern dass die Reifen alle wirklich immer ordentlich richtig groß sind. Und das funktioniert halt. Und
eben passend zur Felge, dass Felge und Reifen beide solche ETRTO-Standards quasi haben, internationale Standards.
Und diese Standards, die werden jetzt in der Industrie immer mehr durchgesetzt und das heißt da, das wird sich in Zukunft, denke ich, auch bessern, was die Dichtigkeit und die Montage angeht.
Ein Aspekt ist vor diesem Hintergrund auch, dass es früher ja Tubeless einen Exotenstatus hatte und man musste quasi das Glück haben, dass man Laufräder zur Hand hat, die ohnehin Tubeless können, und dann musste man mal gucken, dass man Reifen besorgt, der das kann. Heutzutage ist es ja so, dass es eigentlich kaum noch Laufräder, wenn man sich ein Rennrad kauft, dann ist werkseitig quasi schon ein Laufradsatz verbaut, der das schon kann, in der Regel, der vorbereitet ist für Tubeless und so gefahren werden kann. Das heißt, und unter Umständen ist sogar auch der Reifen schon Tubeless Easy, Tubeless Ready, das sind, oder TL, TLE, TLR, irgendwie solche Sachen stehen dann auf der Flanke drauf, kann man mal gucken. Und dann braucht man ja quasi wirklich nur noch ein Ventil und kann das einfach mal ausprobieren. Also die Hemmschwelle ist sehr viel geringer, als das noch in der Vergangenheit war. Und da, wir hatten es eben schon vom Experimentieren, man kann es einfach mal ausprobieren. Und es kostet dann eben nicht die Welt.
Und man hat da vielleicht das Glück, dass der Radhersteller, der sein Rad verkauft, der wird natürlich vorher auch mal probiert haben oder wissen, okay, das geht oder das geht nicht. Also der verkauft ja auch kein Rad, was du dann nicht, also sollte er nicht verkaufen, sagen wir es mal so, ich formuliere es mal vorsichtig, was dann halt überhaupt nicht funktioniert.
Also ich sehe schon, wir haben euch viel Wissen zum Experimentieren an die Hand gegeben, glaube ich. Und
viel Zeug an den Kopf geworfen.
Genau, deswegen, also falls ihr das nochmal nachlesen wollt, wie gesagt, also in der Roadbike in den Ausgaben
2021 und jetzt auch 6 2021 haben wir uns den Themen Reifentest, Reifenbreiten, Reifendruck gewidmet.
Und ganz viele Infos gibt es natürlich auch einfach auf roadbike.de. Da gibt es auch dann Tests von Tubeless Milch und Tubeless Reifen und auch von normalen Reifen natürlich. Wer sich das Tubeless-Thema noch nicht, wen wir dafür noch nicht gewonnen haben, auf roadbike.de findet ihr das auch. Wir würden natürlich gern auch von euch und euren Tubeless-Erfahrungen hören. Also wenn ihr da mal eine Erfolgsgeschichte oder Horrorstory habt, dann schickt doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de, oder wenn ihr mal eine Idee habt, worüber wir mal eine Folge machen sollten, vielleicht nur die schlimmsten Tubeless-Geschichten, ein Best-of, oder vielleicht gibt es ja auch ein ganz anderes Thema, was euch interessiert.
Dann in so einem Fall schreibt uns an podcast@roadbike.de.
Oder auch auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook sind wir als Roadbike Magazin unterwegs. Da findet ihr uns auch. Und den Podcast habt ihr ja sowieso schon abonniert. Insofern sind wir euch schon dankbar für eure Treue. Ja, dann sagen wir.
Apropos abonniert, wer natürlich auch weiterhin Reifengeschichten in der Roadbike oder über Reifengeschichten up to date bleiben will, der abonniert sich eine Roadbike.
Und nicht nur die Reifengeschichten, da stehen ja hin und wieder auch ein, zwei andere Geschichten
drin. Wir haben auch andere Themen, die wir hin und wieder mal verankern.
Genau, also ein Roadbike-Abo ist auf jeden Fall eine gute Idee. Danke, Erik, für diese Erinnerung. Ja. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann.
Bis dahin, gute Fahrt.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.